Anneliese M. hört Stimmen. Sie sagt, der Teufel spricht zu ihr. Doch obwohl mehrere Diagnosen das Leid der 23-Jährigen erklären, wird Anneliese nicht medizinisch behandelt, sondern von katholischen Geistlichen.
Immer wieder wird an Anneliese der große Exorzismus durchgeführt. Er soll den Teufel aus ihr austreiben.
Im Namen Jesu und im Namen Maria befehlt alles zu sagen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Trotzdem geht es Anneliese immer schlechter. Am Ende wird sie sterben.
Was ist wirklich mit Anneliese passiert? Das erfahrt ihr in dieser Folge. Und außerdem sprechen wir mit Bianca Liebrand von der Sekteninfo NRW darüber, ob es Exorzismen auch heute noch gibt.
Es gibt auch tatsächlich richtige Großveranstaltungen mit mehreren hundert Teilnehmenden, bei denen Gott angerufen wird und um Befreiung von den Einflüssen Satans gebeten wird.
Hi und herzlich willkommen zu Der Fall, dem Kriminalpodcast von Funk. Der Fall kennt ihr vielleicht schon von YouTube und hier im Podcast sprechen wir wie immer über die Psychologie hinter den Fällen. Ich bin Sarah Koldehoff und spreche über den heutigen Fall wie immer mit der Kriminalpsychologin Lydia Benecke. Hallo Lydia.
Hallo Sarah.
Wir sprechen ja heute über den Fall von Anneliese M. Das ist ein Fall, den ich, als wir das erste Mal drüber geredet haben, erstmal gar nicht so verorten konnte. Und dann ist mir aber eingefallen, dass ich in meiner Schulzeit immer mal wieder im Kontext von so Gruselgeschichten was über diesen Fall gehört habe.
Ja, der Fall ist international sehr bekannt geworden. Er hat auch Filme inspiriert.
Wir wollen uns heute angucken, was wirklich hinter diesem Fall steckt. Die Geschichte von Anneliese spielt im fränkischen Klingenberg. Hier lebt Anneliese, geboren 1952, gemeinsam mit ihren Eltern und Geschwistern. Um später nachzuvollziehen, was mit Anneliese passieren wird, ist es erstmal ganz, ganz wichtig zu verstehen, in welchem Umfeld sie da aufgewachsen ist.
Also die Lebensumgebung war insgesamt, wenn man das mit heutigen Maßstäben betrachtet, sicherlich konservativ. Aber selbst in dieser konservativen Umgebung galt die Familie von Anneliese als ganz besonders religiös und auch ganz besonders streng. Sie wurde also sogar religiöser und strenger erzogen als andere Gleichaltrige in ihrem Umfeld. Beispielsweise durfte sie sich nicht einfach so mit anderen treffen. Sie durfte auch nicht, wie andere es durften, einen ersten Freund haben. Und sie lebte somit auch im Verhältnis zu den Gleichaltrigen um sie herum eher isoliert und sehr stark auf ihre Familie und ihren Glauben fixiert.
Stelle ich mir irgendwie ganz schön einsam vor.
Das mag uns so erscheinen. Anneliese hatte ja noch einige Geschwister und nach allen Beschreibungen war die Familie sehr, sehr eng. Aber dadurch war auch ein ganz großer Druck auf ihr, diesen ganzen Erwartungen der Familie und auch den Erwartungen, die sie glaubte, in ihrer Religion erfüllen zu müssen, denen auch wirklich gerecht zu werden. Und dementsprechend, weil diese Familie so sehr katholisch war, also selbst im Verhältnis zu den anderen in der Umgebung, glaubten sie auch im wörtlichen Sinne an Engel, Dämonen, an Heilige, an göttliche Erscheinungen, auch an Wunder. Also sie waren sehr stark geprägt von einem festen Glauben daran, dass viele übersinnliche Phänomene real seien und dass sie sich eben deswegen auch diesen strengen Regeln ihrer Religion auch komplett unterwerfen müssten, um überhaupt eine Chance zu haben, dann auch von Gott wirklich anerkannt zu werden und auch irgendwann in den Himmel zu kommen.
Und was hat es dann genau mit Anneliese gemacht, so mit diesem sehr strengen, sehr religiös geprägten Weltbild aufzuwachsen?
Ihr wurde vermittelt, dass es ganz klare Regeln gibt, Regeln, was gut sei und was schlecht sei. Und sie war auch sehr stark dazu erzogen worden, davon auszugehen, dass eben Sünde eine große Rolle im Leben von Menschen spielen würde. Und sie wollte außerordentlich vorbildlich leben und alles richtig machen in diesem Glaubenssystem und sogar so weit gehen, dass sie glaubte, dass andere junge Menschen in ihrem Alter, dass die also gottlos leben würden und dementsprechend ganz viel Sünde auf sich nehmen würden. Und sie hat dann so eine Überzeugung entwickelt, dass sie selber Sühne für die erbringen könnte. Also, dass sie durch ihr eigenes Leiden dazu beitragen könnte, dass diesen Menschen, die also einen aus ihrer Sicht falschen Weg im Leben gehen, vielleicht verziehen werden könnte.
Wenn du das jetzt so erklärst, dann stelle ich mir irgendwie vor, dass das echt ein enormer Druck ist, der dadurch so auf einem lastet. Also sowohl mit diesen Erwartungen, die durch das eigene Elternhaus an einen gestellt werden, aber dann auch noch darüber hinaus zu denken, dass man selber für die Sünden der anderen büßen könnte. Also das ist ja wirklich, das ist ja viel, was dann auf einem lastet.
Genau, die Gesamtsituation, die man auch aufgrund der sehr umfassenden Quellenlage in diesem Fall durchaus skizzieren kann, ist die, dass sie wirklich eine Lebenssituation hatte, in der der Druck sehr hoch war. Mhm. Sie konnte nur scheitern. Es war nicht möglich, diese unglaublichen Ansprüche daran, völlig sündenfrei zu leben und noch die Sünden anderer zu kompensieren. Diese Maßstäbe waren so hoch, dass sie scheitern musste eigentlich.
Mit Anneliese passieren ja jetzt zwei Dinge, die ihr Leben wirklich drastisch verändern. Die erste Sache, die ihr passiert, ist, dass sie im Alter von 16 Jahren das erste Mal einen epileptischen Anfall hat. Epilepsie kennen bestimmt ganz, ganz viele. Das ist eine neurologische Erkrankung, bei der Gruppen von Nervenzellen gleichzeitig im Gehirn feuern. Und bei so einem epileptischen Anfall machen dann die Betroffenen, das kennen bestimmt auch viele, häufig so ungewollte Bewegungen und das kann dann auch bis zu Krampfanfällen gehen. Jetzt ist es so, dass Epilepsie erstmal eine Krankheit ist, die gar nicht so super selten ist. In Deutschland sind zum Beispiel ungefähr 500.000 Personen betroffen und das tritt auch bei 2/3 der Betroffenen vor dem 20. Lebensjahr auf. Also so ein erster Anfall mit 16 Jahren, wie bei Anneliese, ist eigentlich relativ typisch. Und die Krankheit wird dann bei Anneliese auch korrekt diagnostiziert. Also sie kriegt diese Diagnose Epilepsie. Lydia, du hast mir aber in der Vorbereitung auf diese Folge schon erzählt, dass es, bevor man diese neurologische Grundlage kannte, ziemlich wilde Spekulationen über diesen Grund dieser epileptischen Anfälle gab.
Es gibt bereits eine schriftliche Aufzeichnung aus dem 18. Jahrhundert vor Christus, in der Epilepsie beschrieben wird. Man hat also auch damals schon in diesen Schriften beschrieben, welche Symptome man beobachtet hat. Und man hat sich diese Symptome damit erklärt, dass böse Geister in diese Personen hineinfahren würden. Mhm. Das macht aus der Sicht der Menschen damals Sinn. Denn die hatten natürlich überhaupt nicht das medizinische Wissen, das wir heute haben. Die haben etwas beobachtet und haben versucht, sich irgendwie zu erklären, warum bei verschiedenen Menschen genau das zu beobachten war. Eben, dass die Betroffenen beschrieben haben, dass sie gar nicht mehr mitkriegen, was in dem Moment passiert, also das Bewusstsein verlieren und dann eben unwillkürlich diese körperlichen Bewegungen zu beobachten waren. Und sowohl die Personen, die dann so einen epileptischen Anfall damals erlebten, als auch die Außenstehenden konnten das sehr gut damit irgendwie versuchen zu erklären, dass irgendwas von außen in den Körper geht und die Kontrolle übernimmt. Ja. Und das war dann natürlich mit dem Wissensstand damals eine total plausible Erklärung.
Ja, vor allen Dingen, weil man damals ja überhaupt noch nicht wusste, was sind überhaupt Nervenzellen, was sind überhaupt Neurone, was passiert eigentlich im Gehirn und warum kann das sein, dass es so ganz unwillkürlich kommt, dass da was einfach durcheinander feuert und dann eben solche Krampfanfälle, die ja auch wirklich ziemlich eindrücklich sind, wenn man die bei anderen Personen sieht, dann halt auslöst.
Und genau, deswegen war es ja auch logisch, dass je nachdem, welche religiösen Vorstellungen zu irgendeiner Zeit dann vorherrschten, diese dann als Erklärung herangezogen wurden. Und so war es dann in der Zeit, als christliche Vorstellungen präsent waren, ganz plausibel, dann zu sagen, okay, in der christlichen Logik gibt es ja Gott und den Teufel, das ist ja der Widersacher Gottes und der Teufel wiederum hat seine Handlanger, die Dämonen. Und weil Epilepsie ja was ganz Schlimmes ist, machte es dann sehr viel Sinn, sich das so zu erklären, dass dann der Teufel und seine Dämonen in diese Person hineinfahren.
Jetzt muss man aber nochmal sagen, wir reden gerade über was ziemlich lange zurückliegt eigentlich, diese Annahmen. Ja. Also Annelieses Fall spielt sich ja lange Zeit später ab. Also wir befinden uns gerade Ende der 60er Jahre und Anneliese bekommt ja auch diese Diagnose Epilepsie. Also man weiß durchaus eigentlich, Stand der Wissenschaft, was da passiert und dass Anneliese halt nicht vom Teufel besessen ist eigentlich.
Anfangs war es ja ganz gut, dass sie eben medizinisch behandelt wurde. Das war genau das Richtige.
Ja, ich habe ja vorhin schon angedeutet, dass es in Annelieses Jugend zwei Ereignisse gibt, die ihr Leben verändern. Das erste ist eben diese Diagnose Epilepsie. Die ist aber, wie gesagt, bei vielen Betroffenen gut behandelbar und Anneliese bekommt Medikamente, ist erstmal auch eine Weile anfallsfrei. Und dann passiert ihr aber eine zweite Sache. Das ist jetzt 5 Jahre später, also im Jahr 1973. Anneliese ist jetzt 21 Jahre alt und leidet unter Entschluss- und Interessenlosigkeit. Das klingt jetzt erstmal nicht so super bemerkenswert. Dann kommt aber da noch was hinzu, nämlich Anneliese sieht Fratzen. Und zu ihrem Arzt sagt sie, der Teufel sei in ihr. Dieser Arzt diagnostiziert bei Anneliese dann daraufhin den Verdacht auf eine beginnende paranoide Psychose. Und ich glaube, jetzt ist eine ganz gute Stelle, um einmal kurz zu erklären, was ist überhaupt eine Psychose?
Das Wort Psychose beschreibt eine bestimmte Mischung von Symptomen, die bei unterschiedlichen Störungen, wie beispielsweise bei der Schizophrenie, auftreten können. Mhm. Und jetzt werde ich kurz erklären, was das typischerweise für Symptome sind, die halt in unterschiedlichen Mischungen und Ausprägungen bei den Betroffenen typischerweise zusammenkommen können. Also das Denken der Person verändert sich immer deutlicher und ihre Gedanken können zum Beispiel immer schneller werden und geradezu rasen oder auch sehr, sehr langsam werden. Und Die können auch thematisch dann gelockert sein. Und das kann dazu führen, dass andere Menschen, wenn sie mit der betroffenen Person sprechen, dann auch gar nicht mehr diesen Gedankengängen folgen können.
Also thematisch gelockert heißt dann nicht rational oder was kann ich mir darunter vorstellen?
Also die Person könnte nicht mehr nachvollziehbar in ihren Gedankengängen hin und her springen. Okay. Sodass man, wenn man versucht, den Gedanken zu folgen, das nicht mehr plausibel findet, wie die also sehr schnell Themen wechselt und dann wieder sehr schnell oder sehr langsam denkt. Und das kann dann also, wenn man der Person zuhört, total verwirrend wirken.
Mhm.
Ein weiteres Symptom ist, dass die Stimmung der Person sehr instabil werden kann und die kann dann unkontrolliert in unterschiedliche, ganz starke Gefühlszustände immer wieder hineinkommen, ohne dass das jetzt von außen erklärbar wäre. Also sie kann plötzlich zum Beispiel ganz ängstlich werden und dann kurz darauf ganz euphorisch und dann kurz darauf wieder total wütend. Und ein weiterer Punkt ist, dass auch der Antrieb der Person sich verändern kann. Also kann die Person zum Beispiel phasenweise übermäßig aktiv sein und das Gefühl haben, sie braucht gar nicht mehr zu schlafen und ganz viel machen. Und eine andere Veränderung des Antriebs kann aber auch sein, dass sie so antriebsschwach wird, dass sie sich eigentlich kaum mehr zu irgendwas aufraffen kann.
Das sind ja jetzt Symptome, die manche vielleicht kennen. Also gerade so, wenn es um das Thema Antrieb geht, dass man da sehr starke Schwankungen hat. Oder also zumindest ist das irgendwie leicht, sich vorzustellen. Bei Psychosen kommen dann aber ja typischerweise auch noch Symptome hinzu, die etwas außergewöhnlicher sind.
Ja, also die Wahrnehmung der Person verändert sich. Beispielsweise können dann Halluzinationen auftreten. Die Person hört dann etwas oder sie sieht, fühlt oder riecht oder schmeckt etwas, das aber überhaupt nicht vorhanden ist. Dann gibt es auch Wahnvorstellungen. Das ist ein weiterer typischer Symptombereich. Das bedeutet, die Person nimmt immer mehr Zusammenhänge wahr, die aber tatsächlich gar nicht vorhanden sind. Aber sie selber ist unerschütterlich davon überzeugt, dass sie alles komplett richtig wahrnimmt. Und bei paranoiden Wahnvorstellungen fühlt sich die Person dann bedroht, verfolgt und auch gequält. Zum Beispiel könnte die Person dann felsenfest davon überzeugt sein, dass jedes rote Auto, das an ihrem Haus vorbeifährt, nur dazu da ist, um sie zu überwachen und ihre Gedanken zu lesen und sie mit Strahlen zu vergiften.
Mhm.
Und die Betroffenen, die können also die Realität nicht mehr richtig wahrnehmen, sind aber persönlich absolut überzeugt davon, dass sie alles völlig realistisch und richtig wahrnehmen. Sie sind also überhaupt nicht davon wegzubringen, was sie wahrnehmen. Und wenn man sich das irgendwie versucht, nachvollziehbar zu machen, dann kann man das vergleichen mit dem Zustand, in dem Menschen manchmal sind, wenn sie träumen. Man denkt ja manchmal nach dem Aufwachen, boah, da habe ich aber verrückte Sachen geträumt. Aber während des Traums findet man die Sachen gar nicht komisch und denkt irgendwie, das wäre real.
Ja, wobei man ja bei Psychosen dann immer wieder auch damit konfrontiert ist, dass das Umfeld einem spiegelt, dass das eben nicht real ist. Und ich stelle mir vor, dass das auch zu einem super hohen Leidensdruck führen kann, weil man ja davon überzeugt ist, dass man wirklich zum Beispiel verfolgt wird oder man sieht jetzt diese Teufelsfratzen oder irgendwelche anderen Halluzinationen und ständig sagen einem aber die Leute, nee, das stimmt gar nicht.
Das Schlimme ist, dass dann natürlich diese Reaktionen der Leute wieder in diese wahnhafte Realitätswahrnehmung eingebaut werden können und die Person vielleicht denken kann, ja, die Bösen, die hinter mir her sind, die haben die Person manipuliert oder vielleicht gehört die Person selber zu den Bösen und will mich in den Wahnsinn treiben. Leider wird also die komplette Rückmeldung des Umfeldes nichts daran ändern, dass diese Person einfach in dieser festen Überzeugung verharrt. Es gibt keine Möglichkeit, die Person mit rationalen Argumenten davon wegzubringen.
Jetzt haben wir die Grundsymptomatik der Psychosen ja einmal erklärt, aber lass uns noch mal einmal darauf zurückkommen, wie genau sich das jetzt bei Anneliese geäußert hat. Also sie sieht ja diese Fratzen, sie sagt, sie ist vom Teufel besessen. Wie genau passt das jetzt zu diesem Krankheitsbild der Psychose?
Bei Anneliese waren viele psychotische Symptome zunehmend deutlicher erkennbar. Also sie erlebte eine veränderte Stimmung, hat sich immer mehr hoffnungslos und ängstlich gefühlt. Darüber hat sie auch geschrieben. Dann hat sie auch gemerkt, dass ihre Leistungsfähigkeit immer mehr abgenommen hat. Das hat ihr dann auch immer mehr Angst gemacht. Und ihre Gedanken kreisten immer mehr um diese Sorgen und die Ängste, aber auch diese religiösen Inhalte und Vorstellungen. Und dann entwickelte sie eben ab einem gewissen Punkt auch visuelle und akustische Halluzinationen. Also sie sah dämonische Fratzen und hörte Stimmen, von denen sie ganz sicher war, dass das die Stimme des Teufels und von Dämonen wären, die zu ihr sprechen würden. Und dazu gehörte auch der Eindruck, dass ihre Gedanken und Gefühle von diesen übersinnlichen Wesen gelesen und auch gesteuert würden. Und im Rahmen ihrer religiösen Wahnvorstellungen war sie dann zunehmend überzeugt davon, vom Teufel und Dämonen die ganze Zeit verfolgt und gequält zu werden. Und außerdem war sie auch wahnhaft überzeugt davon, dass sie eine ganz wichtige Rolle in einem großen göttlichen Plan spielen würde. Und sie wäre also quasi jetzt im Zentrum des Kampfes zwischen Gott und dem Teufel.
Das ist ja, wenn wir uns jetzt nochmal an ihre Prägung, also so an ihr Aufwachsen, an ihr familiäres Umfeld erinnern, das passt ja schon in so diese Art und Weise, wie sie aufgezogen wurde und in ihre religiösen Ansprüche.
Genau, hier muss man auch erwähnen, dass diese psychotischen Symptome, die wir hier bei ihr in diesem Gesamtbild sehen, dass die natürlich Menschen, wie vorhin schon erwähnt, in unterschiedlichen Zeiten mit unterschiedlichen religiösen und kulturellen Hintergründen immer wieder entwickelt haben. Man sieht aber, dass die Interpretation immer wieder geprägt ist von dem, womit die Person aufgewachsen ist und womit sie sozialisiert wurde. Beispielsweise hat man in einer Zeit, als in der Kultur ganz viel über Raumfahrt geredet wurde und auch ganz viel darüber spekuliert wurde, ob es vielleicht Außerirdische geben könnte, die vielleicht die Menschen besuchen würden in fliegenden Untertassen. In dieser Zeit, als das medial sehr präsent war, haben sehr viele Menschen, die psychotisch wurden, dann berichtet, dass sie von Außerirdischen entführt und bestrahlt würden und die zu ihnen sprechen würden.
Ah, interessant.
Also die Ausformung der Symptome wird tatsächlich geprägt von dem, was die Person in ihrer Umgebung wahrnimmt.
Ja, kann man sich irgendwie ganz gut vorstellen.
Aufgrund dieser immer deutlicher zutage tretenden Symptome zeigte Anneliese auch immer deutlicher Verhaltensauffälligkeiten. Sie hat sich selbst immer mehr gequält und sogar selbst verletzt, weil sie glaubte, dass sie eben für die Sünden anderer Menschen dadurch Buße tun würde und diese Sünden sühnen würde und hat also entsprechend angefangen bei auf dem Boden schlafen und in der Kälte frieren, bis hin zu dann später immer heftigeren Selbstverletzungen.
Dazu, dass es für die Betroffenen total schwierig und schmerzhaft und auf verschiedene Weise auch sehr verwirrend sein kann, kommt dann leider noch, dass Psychosen leider auch, wenn man in der Geschichte mal zurückschaut, leider super häufig stigmatisiert und falsch oder eben überhaupt gar nicht behandelt wurden. Aus der Wissenschaft weiß man jetzt heute, dass Psychosen häufig mit stressigen Lebensphasen zusammenhängen können. Und auch die Symptome von Epilepsie, was Anneliese ja auch hat, können durch Stress verstärkt werden. Was ist das jetzt für eine Lebenssituation, in der Anneliese sich gerade befindet? Also sie ist 21 Jahre alt und hat jetzt auf einmal all diese Symptome, über die wir gerade schon gesprochen haben.
In dieser Zeit ihres Lebens nimmt Anneliese sehr hohe Erwartungen wahr, die an sie gerichtet werden. Ihre Eltern wünschen sich, dass sie jetzt nach dem Abitur studiert, dass sie Lehrerin wird. Mhm. Also auch mit diesem Erfolg, dann eine Lehrerin zu sein, auch irgendwann ihre Eltern stolz macht. Und sie hat zunehmende Versagensängste, die wahrscheinlich auch dadurch zunehmen, dass sie merkt, dass ihre Leistungsfähigkeit krankheitsbedingt abnimmt. Mhm. Und das setzt sie natürlich immer mehr innerlich unter Druck, denn sie möchte ja auf gar keinen Fall ihre Eltern enttäuschen. Aber dieser Druck trägt offenbar dazu bei, dass sich ihre Symptome immer mehr verschlimmern und auch ihre epileptischen Anfälle zunehmen. Und dadurch werden natürlich ihre Ängste immer größer.
Ja, klar.
Und so wird ihre Situation immer unerträglicher für sie.
Das verstärkt sich dann ja auch gegenseitig.
Wir wissen heute, dass es Hinweise darauf gibt, dass Epilepsie in manchen Fällen mit spirituellem oder religiösem Erleben einhergehen kann.
Mhm.
Das könnte in ihrem Fall eine wichtige Rolle gespielt haben, weil eben diese ganzen Symptome auch immer mehr von diesen vermeintlich religiösen Erlebnissen und Vorstellungen geprägt waren.
Anneliese fährt in dieser Zeit auch mehrfach auf Pilgerfahrt und da zeigt sich bei ihr zunehmend dann auch so eine Ablehnung gegenüber religiösen Symbolen. Wie passt das jetzt zusammen mit diesem Krankheitsbild, über das wir gerade geredet haben?
Besessenheitsphänomene können Ausdruck dessen sein, was aus sozialer Erwünschtheit unterdrückt wird. Beispielsweise kann ein Widerstand gegen die sehr hohen Anforderungen der Eltern bezogen auf diesen sehr religiösen Lebensstil unterdrückt worden sein und durch das Erleben, besessen zu sein, externalisiert, also nach außen gekehrt worden sein.
Mhm.
Wenn Anneliese ihre Symptome so wahrgenommen hat, und dafür gibt es einige Belege anhand des Materials, das eben zu dem Fall bekannt ist, dass sie den Eindruck hatte, dass Gefühle und Gedanken, die gegen diese Religion sprachen, dass sie den Eindruck hatte, nein, das würde ich ja nie denken, sowas würde ich ja nie fühlen, dann hat sie diese Gefühle und Gedanken den Dämonen zugeschrieben. Und umso mehr sie das Gefühl hatte, besessen zu sein, desto mehr haben sich eben diese Gefühle und Gedanken dann auch in Verhalten gezeigt. Und das könnte erklären, warum sie dann auf Wallfahrten beispielsweise plötzlich ablehnend bis aggressiv gegen religiöse Symbole reagierte. Mhm. Also das, was Anneliese nicht fühlen durfte, das haben dann quasi die vermeintlichen Dämonen für sie dann auch nach außen getragen.
Ich finde das total plausibel. Das ist ja häufiger so, auch wenn man sich komplexere psychische Störungen anguckt, dass wenn man dann mal in die Lebenssituation der Betroffenen einsteigt, dass auf einmal irgendwie ja so einen inneren Sinn häufig ergibt. Also natürlich nicht immer, aber häufig ist es dann, wenn man sich die Umstände anschaut, leichter zu verstehen, wo bestimmte Symptomatiken herkommen können. Während Anneliese studiert, sieht es jetzt erstmal zeitweise zumindest so aus, als würden sich ihre Symptome verbessern. Sie schließt Freundschaften, lernt ihren Verlobten kennen. Allerdings werden ihre Symptome dann kurze Zeit später auch wieder schlimmer. Das kann durchaus auch mit Stress im Studium zum Beispiel zusammenhängen. Anneliese geht es immer schlechter. Ihre Medikamente nimmt sie unregelmäßig. Sie hat immer häufiger Krampfanfälle, Halluzinationen und Wahnvorstellungen. Es ist jetzt an dieser Stelle einmal ganz, ganz wichtig zu sagen, man wusste durchaus auch in den 70er Jahren schon, dass man Psychosen behandeln kann. Also es ist jetzt nicht so, als wären alle völlig überfordert damit gewesen und man hätte Anneliese eigentlich überhaupt gar nicht helfen können. Es hätte jetzt keine andere Möglichkeit gegeben. Zusätzlich ist es so, dass sich auch in den letzten Jahrzehnten super viel getan hat. Man behandelt Psychosen heute sowohl mit Medikamenten als auch mit Gesprächstherapie. Wenn aber den Betroffenen nicht geholfen wird, dann kann das sehr, sehr gefährlich werden. Wir haben ja gerade schon einmal darüber gesprochen, dass Psychosen häufig mit einem super hohen Leidensdruck einhergehen und dass es wirklich für die Betroffenen sehr, sehr schwierig ist und natürlich auch für das gesamte Umfeld. Deshalb ist es wirklich elementar, dass, wenn es Personen so geht wie Anneliese, dass die dann eine wissenschaftlich fundierte Therapie bekommen. Falls ihr oder jemand, den ihr kennt, solche Symptome erlebt, dann sucht euch bitte Hilfe. In den Shownotes haben wir euch Hilfsstellen verlinkt, an die ihr euch wenden könnt. Jetzt nochmal einmal zurück zum Fall von Anneliese, denn da geschieht genau das leider nicht. Ihre Familie sucht sich jetzt keine medizinische oder psychologische Hilfe, als es ihr immer schlechter geht, sondern sie wenden sich an die katholische Kirche. Die Geistlichen sind davon überzeugt, Anneliese sei tatsächlich vom Teufel besessen.
Wenn man sich jetzt in die Perspektive von Annelieses Eltern hineinversetzt, das waren ja sehr, sehr religiöse Menschen und ihre Tochter hat für sie selbst auch erschreckende Symptome gezeigt und selber aber ihren Eltern ja immer wieder gesagt, dass der Teufel und die Dämonen, dass die sie angreifen würden. Mhm. Und das machte natürlich aufgrund der religiösen Vorstellungen der Eltern völlig Sinn. Mhm. Und so machte es ja Sinn für diese Eltern, die Geistlichen um Rat zu fragen. Und hier wäre mir auch wichtig zu betonen, dass es vielleicht, wenn man sich nicht so mit katholischen Überzeugungen auskennt, dass man dann vielleicht sich gar nicht vorstellen kann, was für eine Autorität katholische Geistliche für sehr religiöse Menschen wirklich aufweisen. Mhm. Also ich selber bin katholisch sozialisiert und habe ja auch sehr viel Kontakt zu meiner Familie in Polen, wo viele Menschen tendenziell noch stärker religiös auch wirklich leben als jetzt hier in Deutschland. Und da ist es schon so, dass wenn jetzt der katholische Geistliche mit einem redet, das ist eine Autoritätsperson. Das ist in der Wahrnehmung dieser Religion der Stellvertreter Gottes auf Erden.
Ja, und mit dem diskutierst du dann auch nicht.
Genau, was der sagt, das ist richtig und wird gemacht. Also jetzt mal für eine ganz religiöse Person gesprochen. Und so haben die Eltern von Anneliese natürlich, als die Geistlichen kamen, sich das angeschaut haben und gesagt haben, ja, das ist eine Besessenheit. Die hatten die Eltern überhaupt keinen Ansatzpunkt, erstmal zu zweifeln, weil das sind ja die religiösen Autoritäten, die im Namen Gottes zu ihnen sprechen. Mhm. So, und jetzt gab es natürlich dieses Machtungleichgewicht zwischen den Eltern, die jetzt Hilfe suchen, und diesen beiden Autoritäten, den zwei Geistlichen, die sagen: Ja, Anneliese, ihre Tochter, ist besessen, ganz klar. Und dann sagen die Eltern natürlich, ja, was sollen wir denn jetzt machen? Und die Geistlichen sagen, ja, natürlich müssen wir jetzt hier einen Exorzismus durchführen und das wird der Anneliese helfen. Mhm. Das heißt, für die Eltern gibt es jetzt erstmal überhaupt gar keinen Zweifel daran, dass das jetzt genau die richtige Entscheidung sei.
Und ja auch dieses Leiden ihrer Tochter, das passt ja auch wieder in dieses Weltbild, über das wir gerade schon gesprochen haben. Also dass dieses Leid oder diese Buße, die sie dann vielleicht damit tut, dass sie damit dann irgendwie ein Opfer für die Sünden anderer bringt, das passt ja durchaus auch zusammen.
Ja, das sieht man auch daran, dass die Geistlichen in diesem Fall ganz explizit auch von Sühnebesessenheit gesprochen haben.
Ah, krass.
Also genau dieses Konzept, dass die gesagt haben, diese junge Frau ist eine so gute Katholikin und so eine anständige Person, dass die jetzt auserwählt wurde, um für die bösen Taten anderer Menschen hier zu leiden.
Das führt ja jetzt zusammen mit dieser Autorität, die diese Geistlichen eben ausstrahlen, auf Annelieses Familie dazu, dass ihr gesamtes Umfeld ihr eigentlich spiegelt, diese Symptome sind real, du bist wirklich vom Teufel besessen.
Und das ist wirklich sehr, sehr, sehr traurig und tragisch, denn eine Person, die diese Symptome zeigt, die Anneliese hatte, die hätte eigentlich eine Familie gebraucht, die empathisch und liebevoll gesagt hätte, hey, du brauchst Hilfe, lass uns bitte hier zum Beispiel in eine Psychiatrie gehen. Es gibt Menschen, die können dir helfen, lass uns mal vielleicht mit einer Person reden, die dafür fachlich auch ausgebildet ist. Aber die haben genau das Gegenteil getan, die haben wirklich alle Symptome von ihr immer wieder bestätigt. Die haben die ganze Zeit gesagt, ja, Anneliese, das ist real, das sind Dämonen, das ist der Teufel. Und das hat natürlich die Gesamtsituation immer weiter eskalieren lassen, muss man wirklich sagen.
Einer dieser Geistlichen, die wir vorhin jetzt schon ein paar Mal angesprochen haben, ist der Pfarrer Ernst A. Und der wird jetzt vom Würzburger Bischof erstmal nur angewiesen, Anneliese religiös zu betreuen. Der führt dann einen sogenannten kleinen Exorzismus durch, der zeigt aber keine Wirkung. Anneliese geht's immer schlechter. Und kurze Zeit später erteilt der Bischof Pater Arnold R., also einem zweiten Geistlichen, den Auftrag, den großen Exorzismus an Anneliese zu vollziehen. Ich glaube, wir müssen jetzt einmal kurz klären, was das bedeutet, kleiner und großer Exorzismus, also was da gerade mit Anneliese passiert.
Genau, also in diesem katholischen Glaubenssystem ist der kleine Exorzismus im Prinzip die Bitte, den Menschen von der Sünde bzw. vom Bösen zu befreien. Mhm. Und das kommt zum Beispiel auch bei der Taufe vor. Und der große Exorzismus in der Form, wie er damals bei Anneliese durchgeführt wurde, ist ein großes Ritual bestehend aus Gebeten, Psalmen, unterschiedlichen religiösen Handlungen wie dem Zeigen eines Kreuzes und eben auch dem expliziten Befehl an den Teufel, den Körper der vermeintlich besessenen Person zu verlassen.
Aus meiner Sicht klingt das mit dem Exorzismus jetzt erstmal alles so, als wäre das einfach schon viele, viele Jahre her. Das stimmt so aber gar nicht, denn auch heute gibt es noch Exorzismen, auch durch die katholische Kirche und auch in Deutschland. Um uns genau dazu mal einen Einblick zu geben, wie das heute so aussieht, haben wir für diese Folge mit Bianca Liebrand gesprochen. Ich freue mich total, dass sie uns da auch was aus ihrer Arbeit erzählen kann, denn sie ist Psychologin bei der Sekteninfo NRW und berät dort auch Personen, die Erfahrungen mit Exorzismen haben. Der kleine Exorzismus der katholischen Kirche in Deutschland ist heute noch so wie früher. Aber beim großen Exorzismus hat sich seit dem Fall von Anneliese etwas getan. Was gehört denn heute in Deutschland im Vergleich zum kleinen Exorzismus zum großen Exorzismus dazu?
Er ist deutlich umfangreicher und umfasst um die 90 Seiten ungefähr und wurde 1999 reformiert. Und der darf aber wirklich nur nach einer ärztlichen Untersuchung stattfinden und die ausdrückliche Zustimmung vom Bischof wird auf jeden Fall benötigt. Der muss dann sagen, jawohl, in diesem einen Fall, bei dieser Person darf der Exorzismus durchgeführt werden. Es ist aber ausdrücklich zum Beispiel auch nicht mehr erlaubt, nach den Dämonen zu fragen oder nach Namen oder nach der Anzahl, weil man da davon ausgeht, dass das schon ein Teil von suggestiver Befragung ist und das möchte man auf jeden Fall vermeiden. Also das ist nicht mehr erlaubt. Und heutzutage wird eher die bedrängte Person in den Vordergrund gestellt und nicht mehr das Böse an sich. Also diese Hollywood-Vorstellung mit dem Befehl, Satan weiche, so wie wir es alle in den Köpfen haben, wenn wir an diese klassischen Verfilmungen denken, das wird so in der Form eigentlich nicht mehr durchgeführt. Also grob gesagt handelt es sich um so eine Anreihung von vielen Gebeten. Es wird Weihwasser versprüht, es werden Fürbitten gesprochen und Segnungen und zuletzt gibt es dann noch die Bitte an Gott.
Da hat sich also schon etwas getan seit dem Fall von Anneliese und der Vatikan hat den großen Exorzismus einmal überarbeitet. Wir sprechen gleich auch nochmal ausführlicher zum Thema Exorzismus heute in unserer Gegenwart. Im Fall von Anneliese, also in den 70er Jahren, ist der große Exorzismus ein ziemlich großes Ritual, was da diese Geistlichen jetzt an Anneliese vollziehen. Und das machen die nicht nur einmal, sondern über Monate hinweg immer wieder. Also großes Ritual mit Kruzifix, also Kreuz, mit Weihwasser, mit Gebeten. Das bringt allerdings nichts. Annelieses Zustand verbessert sich nicht und sie leidet nach wie vor unter Anfällen, Halluzinationen und Wahnvorstellungen. Ich finde es jetzt persönlich, ehrlich gesagt, ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, warum kommt jetzt, nachdem diese Geistlichen dieses Ritual des Exorzismus echt mehrfach ausprobiert haben, niemand auf die Idee, Moment mal, warum geht's Anneliese, die hier in ihrem Bett liegt, trotzdem immer schlechter? Hilft das, was wir hier machen, vielleicht eigentlich überhaupt gar nicht?
Und hier haben wir, wie schon in anderen Folgen dieses Podcasts, diesen wirklich wichtigen psychologischen Aspekt des sogenannten Bestätigungsfehlers und der Gruppendynamik. Mhm. Also gerade wenn Menschen in Gruppen irrationale Dinge tun, muss man sich typischerweise diese gruppendynamischen Aspekte und eben die Wirkung des Bestätigungsfehlers genauer anschauen. Und wenn wir das hier eben tun, dann sehen wir einerseits diese zwei Geistlichen, das sind die Autoritäten, die Stellvertreter Gottes. Und die sagen natürlich, also das, was wir hier sehen, das macht aus der Logik unseres Glaubens komplett Sinn. Das ist eine Sühnebesessenheit. Und weil die Anneliese so eine gute Katholikin ist und weil die halt sich so sehr für andere Menschen aufopfern möchte, deswegen leidet sie halt mehr und mehr. Mhm. Und das wird in diesem ganzen Gesamtbild dieser religiösen Vorstellungen als etwas Gutes umgedeutet. Mhm. Es wird umgedeutet als ein Teil eines göttlichen Plans. Und das ist natürlich fürchterlich, weil die Eltern natürlich das Leiden dieser Tochter sehen und das kaum ertragen können. Ja, aber klar, die Geistlichen immer wieder sagen, ja, das ist schlimm, aber das ist halt diese Sühne und das Ganze unterliegt einem großen Plan Gottes. Und wer sind wir als Menschen, Gott zu hinterfragen? Mhm. Und dann stehen natürlich die verzweifelten Eltern da und müssten jetzt den Schritt gehen und sagen, okay, alles, woran wir unser Leben lang geglaubt haben, könnte falsch gewesen sein. Es kann sein, dass diese zwei Autoritäten, diese Stellvertreter Gottes hier, dass die sich irren. Was würde das denn bedeuten? Sind die überhaupt Stellvertreter Gottes? Oder gibt es diesen Gott überhaupt? Also ihr komplettes Weltbild würde ins Wanken geraten, wenn die diese beiden Autoritäten hinterfragen. Und deswegen können die Eltern das nicht, egal wie verzweifelt sie sind. Und diese beiden Geistlichen, die bestärken sich immer mehr, weil auch die müssten ja sagen, okay, wenn das jetzt keine Besessenheit ist, haben wir jetzt die letzten Tage, Wochen, haben wir da vielleicht Exorzismen durchgeführt, obwohl das gar keine Besessenheit ist. Das würde ja ihre eigene Religiosität und ihren Glauben an ihre Kompetenz als autoritäre religiöse Figuren in Frage stellen. Also auch die beiden können nicht in Zweifel ziehen, was sie bisher schon alles gemacht haben. Und jede einzelne Person in der Gruppe kann jetzt nicht mehr von dem zurücktreten, was sie tut.
Ich finde das wirklich so furchtbar, denn Anneliese geht es jetzt selber ja wirklich immer schlechter. Sie verletzt sich immer mehr selbst, sie magert ab. Also sie leidet auch körperlich wahnsinnig unter ihrem Zustand. Mhm. Der Vater sagt dann später auch aus, die Geistlichen hätten ihm gesagt, dass Dämonen noch nie einen Besessenen umgebracht hätten. Mhm. Das führt ja dann auch dazu, dass die Eltern wieder denken, ah ja, okay, die Geistlichen haben das irgendwie im Griff, unsere Tochter wird da schon nicht sterben, obwohl die wirklich wahnsinnig leidet gerade.
Und ein wichtiger und psychologisch auch bedeutsamer Aspekt ist, wie Anneliese von diesen Geistlichen auch immer weiter befragt wurde. Die haben ja Tonbandaufnahmen gemacht davon. Mhm. Deswegen kann man auch sehr genau auch verfolgen, was die Geistlichen immer wieder gesagt haben und was Anneliese immer wieder gesagt hat. Und man muss direkt dazu sagen, dass diese Tonbandaufnahmen erstellt wurden zu dem Zwecke, auch die später religiös einzusetzen. Und das sieht man auch an dieser hochgradig suggestiven Befragung, die hier kontinuierlich durchgeführt wurde.
Und diese Tonaufnahmen von diesen Exorzismen, die sind wirklich verstörend, wenn man die hört. Die sind nicht besonders gut zu verstehen, man findet die aber auch im Internet.
Wenn ihr in Anfange, die müssen wieder auf der Kanzel predigen, dass es mich gibt. Und das Volk nicht
hinführen. Oh. Ich finde das ganz schön heftig. Man hört in den Aufnahmen, wie Anneliese aufgefordert wird, zu sprechen und alles zu sagen. Sie antwortet, dass die Pfarrer wieder von jemandem predigen müssen. Die Nachfrage des Exorzisten gibt dann die Antwort gleich mit vor, dass die Pfarrer wieder predigen müssen, dass es den Teufel gibt.
Das Ziel war, durch diesen Fall von der Anneliese und die Tonbandaufnahmen, die von den Exorzismen angefertigt wurden, die Existenz des Teufels und damit vermeintlich auch die Existenz Gottes zu belegen. Und was auch wichtig ist, was man wissen muss, ist, das Ganze hatte auch eine kirchenpolitische Dimension. Mhm. Damals gab es innerhalb der katholischen Kirche eine sehr konservative Gruppe, Die also wollte, dass alles so bleibt, wie es bisher war. Mhm. Und eine Gruppe, die sehr stark für Modernisierung war. Und zu dieser Zeit, in der dieser Fall hier spielt, da gab es bereits Modernisierung. Man hatte also schon Sachen verändert. Beispielsweise hatte man in früheren Zeiten die katholische Messe in lateinischer Sprache durchgeführt. Und die Modernisierung bestand dann darin, dass die Menschen, die gläubigen Menschen, dass die das aber auch verstehen sollten. Und viele von denen konnten natürlich die lateinische Sprache nicht verstehen. Und so wurde dann hier zum Beispiel auf Deutsch die Messe durchgeführt. Das waren alles Dinge, die enorm kontrovers diskutiert wurden. Und diese beiden Geistlichen in dem Fall, die waren massive Gegner der Reformen, die bereits erfolgt sind. Man merkt das an den Inhalten der Befragung, denn immer wieder werden an Anneliese Fragen gerichtet, die mit diesen kirchenpolitischen Reformen zu tun haben. Mhm. Und ihr werden wirklich die Antworten teilweise wörtlich vorgegeben. Und immer wieder soll jetzt die vermeintlich Besessene bestätigen, dass diese Reformen dem Teufel und den Dämonen gefallen würden. Das heißt, dieser Fall sollte auch kirchenpolitisch belegen, dass die Reformen also sündhaft und vom Teufel wären und dass man die zurücknehmen sollte.
Ja, die Kirchenbank muss wieder neu. Scheißding. Oh, ja. Ja. Die Müsse als Priester erkennbar sein. Und zweimal kapiert.
Als Anneliese von Kirchenbänken spricht, die wieder in die Kirchen müssen, gibt der Geistliche ihr hier als Antwort vor, dass es sich um die Kommunionsbänke handelt. Es sind Bänke zum Knien. Danach fordert er sie weiter zum Sprechen auf und Anneliese sagt, dass auch die Priester immer als solche erkennbar sein müssen, also auch außerhalb der Kirche entsprechende Kleidung tragen sollen. Das sind beides Dinge, die durch die Reformen schon zum Teil eigentlich gelockert waren. Das muss man sich echt mal überlegen. Also die haben da eine schwerkranke Person im Bett liegen und instrumentalisieren die gerade für ihre Zwecke, weil die keinen Bock auf Modernisierung in der katholischen Kirche haben. Es gibt dann ja sogar den Punkt, an dem Anneliese selbst sagt, sie kann nicht mehr und sie will, dass das aufhört. Und trotzdem gehen die Geistlichen darauf ja überhaupt nicht ein.
Ja, Pfarrer Ernst A. sagte zu ihr, als sie eben sagte, ich habe so furchtbare Angst davor, ich fürchte mich, ich glaube, ich durchstehe das nicht, ich habe keine Kräfte mehr und ich will nicht mehr. Darauf sagte er zu ihr, Fräulein Anneliese, wenn Sie jetzt den Willen Gottes, der sich ja offensichtlich zeigt bei Ihnen, ausschlagen. Und Sie würden später einsehen, was Sie versäumt haben dadurch. Wäre das Ihnen recht? Darauf dachte Anneliese kurz nach und dann hat sie ihm geantwortet, nein, das wäre mir nicht recht. Dann mache ich weiter. Also das zeigt, wie massiv diese Geistlichen, spezifisch auch dieser Pfarrer Ernst A. hier, Anneliese unter Druck gesetzt hat, diese unerträglichen Qualen also immer und immer weiter ertragen zu müssen.
Annelieses Leidensweg ist lang. Und obwohl ihre Eltern und vermutlich auch sie sich vom Exorzismus Besserung erhoffen, tritt diese nicht ein. Bianca, du hattest uns ja schon gesagt, dass es Exorzismen durchaus auch heute noch gibt. Wie kann das denn heute in unserer heutigen Zeit so aussehen?
Also gerade in den evangelikalen Freikirchen, wie zum Beispiel auch in einigen Pfingstgemeinden, da werden sogenannte Befreiungsdienste angeboten. Mhm. Also die haben halt im Prinzip so Exorzismus-analoge Rituale, also ähnliche Rituale führen die dadurch.
Nur einmal ganz, ganz kurz als Erklärung. Evangelikal ist keine Konfession, so wie katholisch oder evangelisch, sondern eher ein Glaubensstil. Und der zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass die jeweils persönliche Beziehung zu Gott als Grundlage für den Glauben steht. Und die Autorität der Bibel ist da auch sehr, sehr zentral. Dazu gehören zum Beispiel eben Pfingstgemeinden. Warum gibt es in vielen verschiedenen Glaubensgemeinschaften jetzt Exorzismen oder ähnliche Rituale?
Weil es gibt halt diesen sehr ausgeprägten Glauben zwischen Gut und Böse. Also dieser Dualismus, der ist da sehr stark ausgeprägt. Also auch der Glaube an Gott und Satan ist dort halt sehr präsent. Es ist auch die Idee, dass Dämonen zum Beispiel verantwortlich sind für zum Beispiel Drogenkonsum oder psychische Erkrankungen. Also diese Idee ist da sehr verhaftet. Also der Satan führt die Menschen eigentlich immer wieder in Versuchung und kann halt zum Teil auch Besitz von den Menschen ergreifen. Dementsprechend gibt es dann natürlich auch den Wunsch danach, von diesem bösen Einfluss befreit zu werden. Und diese Befreiungsdienste, die werden häufig in den Gemeinden selber durchgeführt, aber es gibt auch tatsächlich richtige Großveranstaltungen mit mehreren hundert Teilnehmenden, bei denen Gott angerufen wird und um Befreiung von den Einflüssen Satans gebeten wird. Und diese großen Veranstaltungen mit einem Prediger auf der Bühne, das erzeugt dann eine geradezu euphorische Stimmung. Mhm. Die Teilnehmenden, die strömen dann oftmals nach vorne an die Bühne, knien sich nieder, legen sich hin, schwingen mit, schließen die Augen und manche fallen auch um und wirken halt geradezu berauscht von der Atmosphäre. Mhm. Und das kann natürlich dann auch zu einer emotionalen Abhängigkeit führen. Das wäre so die Gefahr, die ich da sehe, weil man halt alleine diesen Versuchungen aus der weltlichen Umgebung, sag ich jetzt mal, also wie jetzt zum Beispiel Drogen oder irgendwelche Sünden, die man dann begeht, den kann man alleine gar nicht widerstehen. Und das heißt, diese unerwünschten Anteile, die externalisiere ich und gehören gar nicht zu mir. Und ich kann das dann in diesem Gottesdienst sozusagen loslassen, um mich davon befreien. Ich muss mich also mit meinen eigenen Problemen nicht wirklich auseinandersetzen, sondern habe dann da so eine Art Ventil.
Ich finde es ganz interessant, weil ich so über dieses Externalisieren auch direkt nachgedacht habe, dass es ja eigentlich ganz angenehm ist, alles Schlechte, was ich tue, oder alles Negative, was ich irgendwie erfahre, dass es einfach nicht aus mir selber dann kommt, sondern von außen oder vom Teufel, oder sagt man das dann noch so, vom Teufel?
Ja, vom Teufel, okay. Vom Satan, ja.
Aber ich finde es ganz interessant, dass du gerade gesagt hast, dass man davon dann auch in einer gewissen Weise abhängig werden kann. Also dass die Stärke, solche Sachen dann zu überwinden oder solche Abhängigkeiten oder Konflikte dann eben zu verarbeiten, dass das ja dann gar nicht aus einem selber kommt, sondern auch von außen.
Ja, also diese euphorische Stimmung, die möchte ich ja immer wieder erleben. Also ich habe ja dann das Bedürfnis, das nochmal zu spüren und mich so frei zu fühlen. Und das stärkt mich ja dann auch wiederum in meinem Glauben. Also das ist so ein Zirkel, ne, der sich dann immer wieder selbst bestärkt.
Wie wird denn bei den Anwendungen von Exorzismus als Methode in der heutigen Zeit umgegangen mit Menschen, die ganz klar erkennbar psychisch erkrankt sind, beispielsweise eben Wahnvorstellungen haben oder psychotisch sind?
Also von der klassischen Herangehensweise dürften die ja gar keinen Exorzismus empfangen. Aber natürlich gibt es da unseriöse Anbieter und Dienstleister. Es sind ja nicht nur jetzt Priester, sondern es gibt ja tatsächlich da auch im Internet sehr viele Anbieter, die sich selber als Exorzist verstehen, mit der Kirche aber jetzt gar nicht so viel gemein haben. Also da sollte man auf jeden Fall auch unterscheiden. Also wo möchte ich denn diesen Exorzismus jetzt empfangen? Möchte ich das bei jemandem, der sich selber als ein Exorzist sieht, oder mache ich das bei jemandem, der von der Kirche dafür beauftragt oder bestellt wurde? Das ist, denke ich, auch nochmal eine Differenzierung. Also wenn das halt vorher ärztlich abgeklärt ist und von dem Bischof halt eben zugestimmt wurde, dann ist es sicherlich nochmal etwas gesicherter. Also dann liegt keine psychische Erkrankung vor, Wenn diese ärztliche Untersuchung dem Ganzen vorangegangen ist. Und das habe ich sicherlich bei einem inoffiziellen Antrag oder wie auch immer ich das jetzt nennen möchte oder Auftrag an einen Exorzisten, ob das jetzt halt, wie gesagt, ein freier Anbieter ist, ein unseriöser, oder ob ich ins Ausland gehe und an einem Exorzismus teilnehme, wo halt diese ärztliche Untersuchung halt vielleicht nicht gefordert wird. Da besteht auf jeden Fall die Gefahr, dass vielleicht eine wahnhafte Störung, religiöser Wahn oder eine psychotische Erkrankung dahinter steckt, die ist natürlich groß. Also da hat man keine Absicherung tatsächlich.
Bianca, kannst du uns vielleicht noch ein bisschen was dazu erzählen, wer denn so die Personen sind, die heutzutage dann bei dir in solchen Fällen Hilfe suchen?
Also es ist so, dass diejenigen, die einen Exorzismus wirklich explizit wünschen, aus welchem Grund jetzt auch immer, das sind natürlich nicht die, die sich jetzt direkt an uns wenden, sondern an uns wenden sich Menschen, also wir sprechen da von Sekundärbetroffenen, die jetzt nicht selber den Exorzismus aufgesucht haben, sondern die sich Sorgen machen um jemanden, der das entweder schon getan hat oder sich dafür auf jeden Fall interessiert und jetzt beispielsweise davon berichtet, ich fahre jetzt nach Polen und ich möchte da auf jeden Fall so einen Exorzismus machen, weil ich mir davon erhoffe, von Krebs geheilt zu werden oder ähnliches. Ja, und da dann führen wir dann die Beratung durch. Und dann gibt es natürlich noch die selber betroffen sind, also die selber sagen, ich habe einen Exorzismus halt eben erlebt und dabei habe ich mich aber nicht wohlgefühlt oder im schlimmsten Fall, es wurde vielleicht sogar wirklich eine Psychose ausgelöst und es geht einem schlechter als zuvor. Also diese beiden Fälle, das ist halt das, was bei uns halt eben dann ankommt.
Obwohl Anneliese kein Essen mehr zu sich nimmt, sie sagt ja, die Dämonen hätten es ihr verboten, bekommt sie nach wie vor keine medizinische Behandlung. Am Morgen nach ihrem letzten Exorzismus findet Annelieses Mutter sie tot in ihrem Bett. Anneliese ist verhungert. 1978 werden Pfarrer Ernst A., Pater Arnold R. und Annelieses Eltern vom Landgericht Aschaffenburg wegen fahrlässiger Tötung zu jeweils 6 Monaten Haft verurteilt.
Zu unterscheiden gilt es hier sicherlich nochmal in gesund erhaltenden und gesundheitsschädigenden Glauben. Also Glaube kann ja nachweislich auch eine Ressource sein. Aber es ist auch wichtig zu wissen, dass es halt eben auch Gefahren dabei gibt. Es gibt die Vorstellung ja auch, dass es sogar körperliche Erkrankungen durch Dämonen hervorgerufen werden. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin an Krebs erkrankt und greife dann nach dem letzten Strohhalm und erhoffe mir da Heilung, dann wird ein Exorzismus durchgeführt. Ich fühle mich erstmal ganz, ganz toll und setze meine Medikamente ab. Das kann verheerende Folgen haben. Und auch bei jemandem, der psychisch krank ist, wenn der halt einen Exorzismus durchführen lässt, weil er glaubt, dass er von Dämonen besessen ist und das hilft dann nicht, das kann mich dann in eine noch größere Krise stürzen, weil die Stimmen, die ich dann in einer Psychose höre, sind immer noch da. Die verschwinden nicht.
Diese Geschichte ist eine besonders tragische, denn Hilfe auch gegen Annelieses Willen wäre möglich gewesen. Man hat festgestellt, dass noch eine Woche vor ihrem Tod ihr Leben hätte gerettet werden können, wenn man Anneliese medizinisch behandelt hätte. Und auch schon vorher, als sich der Verlauf der Exorzismen zunehmend gravierender gestaltete, hätte jederzeit eine Einweisung in die Psychiatrie und die dortige Behandlung ihr helfen können. Und nur aufgrund der vielen irrationalen Entscheidungen, die hier sowohl ihre Eltern als auch die Geistlichen getroffen haben, ist dies nicht geschehen.
Ich finde es vor dem Hintergrund dieses Falles wirklich extrem eindrücklich, dass Exorzismen heute auch noch vorkommen und es sogar auf Social Media Angebote gibt, die sich gezielt an junge oder auch psychisch kranke Menschen richten. Obwohl ja der Fall von Anneliese zeigt, was da wirklich im schlimmsten Fall passieren kann, wenn man an irrationalen Überzeugungen festhält und den Betroffenen nicht hilft. Nächstes Mal sprechen wir hier über einen Fall, bei dem eine Person durch ein Auto getötet wurde. Wir schauen uns an, was da eigentlich dahinter steckt und was das Ganze mit illegalen Autorennen zu tun hat. Das war ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann lasst uns doch gerne eine Bewertung da und abonniert den Kanal, um keine Folge mehr zu verpassen. Darüber freuen Lydia und ich uns sehr. Auf dem Der Fall YouTube-Kanal findet ihr außerdem noch weitere Folgen aus der Reihe Der Fall. Und falls ihr Fragen habt, findet ihr da auch den Community-Tab, unter dem ihr uns erreicht. Oder ihr schreibt uns eine Mail unter derfall@funk.net. Für heute war es das von uns. Ich finde, das war wirklich ein Fall, der mit mir wahnsinnig viel gemacht hat und über den ich, glaube ich, auch noch ganz lange nachdenke, weil der wirklich so heftig zeigt, was solche Gruppenprozesse und irrationalen Überzeugungen mit einem machen können. Danke dir, Lydia, dass du mir da so viele Fragen zu beantwortet hast und ja, bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank, Bianca, dafür, dass du uns auch nochmal einen Einblick in deine Arbeit und die Thematik des Exorzismus in der modernen Zeit gegeben hast.
Ja, vielen Dank.
Ja, danke und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.
Die Funk Podcast-Empfehlung.
Leute, wir sollen eine Werbung aufnehmen für unseren Podcast Cinema Strikes Back. Aber in zu vielen Podcasts wird zu viel Werbung für andere Podcasts gemacht. Wie soll man denn da noch herausstechen?
Das ist eine gute Frage.
Was ist mit unserem Podcast? Sprechen wir da nur hochanalytisch über Filme, Serien und Comics oder blödeln wir auch viel herum?
Wir blödeln natürlich auch super viel herum in unserem Podcast.
Wieso spielen wir nicht einfach mal unser Intro ab?
Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics.
Und was uns sonst noch so Wahnsinniges einfällt.
Mit uns fünf. Jonas,
Xenia,
Alper,
Lenny
und Marius.
Ich glaube, diese Pause musst du auch rausschneiden, dieses wie stichten wir jetzt
raus? Eigentlich wäre das auch witzig, eben eine Pause im Podcast zu haben. Ja.